Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Vor 150 Jahren, am 11. September 1867, erschien ein Buch, das die Welt verändern sollte. Das Kapital von Karl Marx. Und glaubt man den Statistiken, dann ist es das meistverkaufte, nicht unbedingt meistgelesene Buch weltweit nach der Bibel. Im Hamburger Museum der Arbeit kann man das gerade in einer schönen Ausstellung nachverfolgen. Da wird die Geschichte dieses Buches erzählt. Eine Geschichte, die aber möglicherweise gerade jetzt erst ihren Höhepunkt erreicht. Denn, das schreibt der Journalist Jürgen Neffe zumindest, erst jetzt, 150 Jahre nach dem ersten Erscheinen, sei das Kapital in der Wirklichkeit angekommen. Was ist also mit diesem Buch, aber noch mehr, was es mit seinem Verfasser Karl Marx auf sich hat, darüber wollen wir in der kommenden Stunde sprechen, denn Jürgen Neffe hat eine neue Biografie von Karl Marx vorgelegt und er ist heute mein Gast hier in Klassik à la carte. Herzlich willkommen, Herr Neffe.
Ich grüße Sie, Herr Ehlert.
Herr Neffe, Emmanuel Macron hat gerade in einem Interview gesagt, die junge Generation solle doch bitte unbedingt das Kapital lesen, um die Welt zu verstehen. Und auch Sie sagen, es trifft den Nerv unserer Zeit. Hat also das Buch aus dem Jahr 1867 uns wirklich so viel zu sagen über die Welt im Jahre 2017?
Über die Welt und über uns. Das ist ganz wichtig. Karl Marx hat eigentlich seiner Zeit vorausgegriffen. Er hat Dinge beschrieben, die es damals so noch gar nicht gab. Ob man das prophetisch nennt, ich mache es nicht, aber es hat eine Theorie entwickelt, die Vorhersagen zulässt, also wie ein guter Naturwissenschaftler eigentlich. Und wenn man sich das Kapital durchliest oder auch schon das Kommunistische Manifest und sieht, wie er den Kapitalismus beschreibt, wie er sich entwickeln wird, dann sind wir jetzt gerade erst an der Stelle angekommen, die dieser Beschreibung entspricht. Das Kapital ist natürlich kein leicht zu lesendes Buch, das werden die meisten Zuhörer auch wissen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil Marx darin etwas beschreibt, was hochaktuell ist, nämlich, dass wir Menschen etwas geschaffen haben, was uns beherrscht hat, dass wir es beherrschen. Wir haben die Kontrolle darüber verloren. Marx sagt, die Verhältnisse haben die Herrschaft übernommen und sein großer Auftrag, das ist meine Lesart des Buches im Jahr 2017, ist, versucht, das System noch besser zu verstehen, als ich es getan habe und vielleicht zu dem Punkt zu kommen, dass das, was euch beherrscht, wieder unter eure Herrschaft gerät.
Ich habe es gerade schon angedeutet, es ist wahrscheinlich nicht das meistgelesene Buch, denn es ist sehr kompliziert. Selbst Fidel Castro soll gesagt haben, er habe nach 30 Seiten aufgegeben im ersten Kapitel. Hand aufs Herz, wie schwer ist es Ihnen gefallen, sich da durchzukämpfen?
Das fragen Sie am besten meine Frau. Als sie nach 6 Wochen von einer großen Reise zurückkehrte und ich war immer noch nicht fertig mit dem ersten Lesen, hat sie meine Verzweiflung gespürt. Beim zweiten Mal war es dann sehr viel besser. Wir reden hier von Band 1. Und ich muss sagen, wenn man sich einmal reingelesen hat und vor allen Dingen die ersten 80, 85 Seiten überstanden hat, dann wird es auch ein ganz grandios und gut lesbares Buch. Also ich habe auch geschrieben, das ist, wenn man ein Buch auf eine Insel mitnehmen dürfte, wäre es vielleicht das, weil man so viel lernen kann daran.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur, heute mit dem Marx-Biografen Jürgen Neffe. Soll ja zu seiner Londoner Zeit auch mal gelästert haben, die Engländer, die hätten keine Musik, sie stünden tief unter den Deutschen. Konnte er mit Musik nichts anfangen?
Nichts würde ich nicht sagen, aber nicht so viel, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Also es gibt ganz wenig in seinen Schriften, also so gut wie nichts, wo er sich über Musik äußert. Er war ein Theaterfan, ein großer Theaterfan, ist viel ins Theater gegangen, konnte den Shakespeare oder die Shakespeare-Stücke großenteils auswendig zitieren und war natürlich ein Literaturfreund. Das arbeite ich auch in meiner Biografie raus. Er ist selber ein großer Schriftsteller und wir sprachen gerade über das Kapital, wenn man sich vorstellt, wen er da alles zitiert, also Dante, Shakespeare, Goethe und so weiter. Die ganz Großen kommen dort zu Wort. Er war sehr belesen. Heine war sein Freund, Herweg, also große Dichter, mit denen er verkehrt hat. Man muss allerdings sagen, dass sich sein Berufswunsch, Schriftsteller, Dichter, ziemlich schnell zerschlagen hat. Er war da auch nicht großartig in der Dichtung. Er hat das dann für meine Begriffe kompensiert, gerade im Kapital, durch teilweise fulminante Szenen, Wolten. Er ist ja auch ein Satiriker, wurde mal als größter Satiriker seit Swift bezeichnet. Insofern hat er da Genugtuung erfahren. Was allerdings schade ist, dass dieser Teil in seiner Zeit und auch heute so wenig anerkannt wird. Also ich kann nur raten, wenn man die ersten 100 Seiten überstanden hat, wird man immer häufiger mit der Nase drauf gestoßen, dass es ein großartiges Kompendium klassischer Literatur auch ist.
Sie sprechen in Ihrem Buch von der magischen Seite 85. Was passiert da?
Auf der magischen Seite 85, man müsste es eigentlich zitieren, beschreibt er den Tisch, einen Tisch. Er hätte auch irgendwas anderes schreiben können, aber ein Tisch ist dann eben zweierlei, sagt er. Der Tisch ist einerseits hergestellt worden dafür, dass wir ihn benutzen können. Dadurch bekommt er einen Gebrauchswert, wir können Teller draufstellen und so weiter oder Marx-Bücher lesen. Aber der Tisch wird gleichzeitig hergestellt, weil er einen Tauschwert besitzt. Man kann den Tisch gegen in der Regel Geld eintauschen und dieses Geld wieder für was anderes. Das heißt also, ein Tisch hat den Wert von 2000 Stück Seife oder 4 HSV-Tickets oder so. Und Marx versucht, das herauszuarbeiten. Da müsste man die ersten 80 Seiten auch sorgfältig lesen, denn da arbeitet er heraus den Unterschied zwischen Haben und Sein. Ist ja heute auch noch eine aktuelle Frage. Und zwar die Frage, hat etwas einen Wert oder ist es ein Wert? Geld, also eine Münze, hat eigentlich keinen Wert, aber sie stellt einen Wert dar, mit dem ich mir dann was kaufen kann. Andererseits gibt es Dinge, die haben für sie vielleicht die Uhr ihrer Großmutter einen ganz großen Wert. Sie würden sie aber nicht mal auf dem Flohmarkt verkaufen können. Die hätte also dann keinen Tauschwert, aber einen großen Gebrauchswert. Bei der Zahnbürste müssen wir uns nicht streiten. Die hat einen täglichen Gebrauchswert, kostet 1 Euro vielleicht. Und bei einem Fußball kann man sagen, der spielt so lange, aber wir würden trotzdem nicht einen Fußball im Gebrauchswert mit einer Zahnbürste vergleichen. Wie sollten wir das machen? Das arbeitet Marx sehr genau heraus, dass diese Gebrauchswerte natürlich vom Gebrauch, also von der Bedürftigkeit der Menschen auch abhängen, die einzusetzen. Der Tauschwert ist eine ganz andere Geschichte. Da können sie nämlich plötzlich nicht nur Äpfel und Birnen, sondern auch die Zahnbürste mit dem Fußball vergleichen.
Jetzt sind wir schon mittendrin in der Analyse des Kapital. Lassen Sie uns aber doch noch einmal auf den Menschen Karl Marx schauen, mit dem Ihre Erzählung ja beginnt. Genauer gesagt, sie beginnt an seinem Grab. Und Sie schreiben einen zunächst erst einmal verblüffenden ersten Satz, nämlich, man kann diese Geschichte auch anders erzählen. Wie haben Sie sie denn nicht erzählt?
Ja, ich kenne natürlich alle bekannten Biografien und wollte eigentlich vermeiden, den Marx von A bis Z durchzubuchstabieren, weil es auch ein Problem gibt. Er setzt mit seinem Werk, was mir ganz entscheidend ist, immer wieder aus und so zerfasert das in den Büchern. Deshalb habe ich die Werksgeschichte gebündelt. Es gibt einmal das Studium, Hegel-Studium und so weiter. Dann gibt es die Zeit bis 48, die endet im Kommunistischen Manifest. In dieser ganzen Zeit entstehen sogenannte Frühschriften, ein ganzer Teil nicht veröffentlicht in Marx' ersten 30 Jahren. Und dann teile ich ja das Buch auch entsprechend in 2 Teile. Ab London beginnt der 2. Teil und da gibt es die Vorarbeiten zum Kapital. Ein sehr großes Forschungsmanuskript mit teilweise visionären Passagen, das in der Forschung Grundrisse genannt wird. Dann gab es eine kurze, eher fehlgeschlagene Publikation, Kritik der politischen Ökonomie. Dann gab es 3 Versuche, das Kapital zu schreiben. Wenn man die dann auch noch liest, das sind deutlich über 2000 Seiten, dann weiß man, wie hart der daran gearbeitet hat und gefeilt hat.
Wenn wir bei diesem Grabstein bleiben, er ist auch abgebildet in Ihrem Buch, dann sieht man eine große Marx-Büste mit dem bekannten, markanten Gesicht, dem rauschenden Bart. Und Sie schreiben, das wäre ihm eigentlich gar nicht recht gewesen, so eine große Heldenverehrung. Warum?
Er wollte kein Denkmal. Er hat das dem Liebknecht auch gesagt, ich möchte kein Denkmal. Er wollte eben als einfacher Mann beerdigt werden. Man sieht das alte Grab ja noch. Das ist in einer Reihe und verfällt, ist schon teilweise überwuchert. Man kann die Schrift kaum lesen. So wollte Marx beerdigt werden. Und die Londoner Kommunisten haben dann daraus diesen Kult gemacht. Und ich glaube natürlich jetzt nach der Renaissance Marxens wird es auch so bleiben.
Wobei, wenn man Ihr Buch liest, man ja schon den Eindruck bekommen könnte, dass Karl Marx sehr gerne auf einem Sockel stand und sich eben nicht damit zufrieden gab, ein einfacher Mann zu sein. Er schrieb schon in seinem Abituraufsatz, er fühlt eigentlich innerlich, er ist zum Führer von Menschen geboren.
Das ist er eigentlich nie geworden. Das hat man ihm dann als Sprecher der Kommunen nachgesagt. Ein Führer von Menschen ist er nie geworden. Dazu hat er sich auch nicht geeignet. Ich glaube, ihm fehlte der Wille zur Macht und auch wirklich die Möglichkeit, sie zu erringen. Er war nie ein großer Führer. Im Gegenteil, er hat ja fast alle seine Bundesgenossen weggebissen und in fürchterlichster Weise auch öffentlich angeprangert, sodass er relativ alleine war am Ende. Nein, er wollte ein Führer im Denken sein, ein theoretischer Führer. Und das ist er wirklich geworden. Und deshalb ist der fehlende oder ausgebliebene Ruhm nicht sein großes Problem, sondern ich sage die Nichtanerkennung der Fachwelt, das hat ihn wirklich gekränkt, dass er also ein Jahrhundertwerk schreibt und man muss sich vorstellen, die Rezensionen, die ersten 20 sind allesamt von seinen Freunden, hauptsächlich von Engels verfasst worden, weil sich keiner damit beschäftigt hat. Es gab dann eine kleine Genugtuung in Russland, als die Ausgabe herauskam. Dort wurde das Werk dann wirklich mal gut besprochen.
Wobei er aber trotz allem ja doch sehr unangenehm, Sie sagen, es hat Freunde weggebissen, aufgetreten sein muss mit diesem Willen zur Macht. Karl Schurz, den späteren Innenminister der USA, zitieren Sie, der sagt, er habe niemals einen Menschen gesehen von so verletzender, unerträglicher Arroganz des Auftretens. Das klingt doch für einen Verfechter der Gleichheit aller Menschen erst einmal schwierig, oder?
Es klingt sehr schwierig. Ich habe mir große Mühe gegeben, eigentlich alle Quellen über Marx ausfindig zu machen in den 3 Jahren. Immer wieder kam jemand mit was Neuem, weil ich genau diese Stimmen wollte. Und wäre Karl Schurz alleine, könnte man vermuten, die hätten irgendwie Animositäten untereinander gehabt. Aber es gab so viele Stimmen, die das Gleiche sagen, dass man natürlich auch ein bisschen irritiert ist. Er hat sich auch an kleinen Leuten abgearbeitet, wo ich dann denke, musste das sein. Also umarm doch lieber den Arbeiter hier an der Stelle, anstatt ihm zu zeigen, dass du der Bessere bist.
Es gibt einen Freund, mit dem er sich nicht entzweit hat seit seines Lebens. Das war Heinrich Heine, Sie haben es bereits erwähnt. Und von Heinrich Heine stammt ein Gedicht, Die Weber, das Marx damals auch sehr beeinflusst hat. Das wollen wir jetzt hören in der Vertonung der Gruppe Liederjahren. Klassik à la carte auf NDR Kultur, das war das Ensemble Liederjahren um Jörg Emisch mit dem Lied Die Weber von Heinrich Heine. Der, Jürgen Neffe, ein guter Freund von Karl Marx war. Beide haben sich in Paris ziemlich oft getroffen. Wie standen sie zueinander?
Ja, es wird gesagt, und da war auch die Heine-Biografik für mich nochmal interessant zu lesen, dass Marx den Heine eigentlich in der Richtung, wie wir ihn jetzt kennen, auch politisiert hat. Die waren persönlich gut befreundet, also sie haben auch zusammen gegessen, haben sich immer besucht. Das heißt sogar, der Heine habe mal ein Baby der Marxischen Familie gerettet, indem er beherzt zugegriffen hat. Da darf man aber nicht vergessen, dass Jenny Marx, also die Frau Marx, auch eine sehr enge Beziehung hatte. Und es wird berichtet, dass er war sehr empfindlich gegenüber Kritik und er sich dann bei Marxens, aber bei Jenny ausgeweint hat. Also sie war die Trösterin, war auch ein großer Heine-Fan. Die beiden konnten alles, was Heine geschrieben hat, auswendig aufsagen. Marx hat bei dem Heine auch viel schriftstellerisch abgeguckt und gelernt. Und Heine hat bei Marx die Entschlossenheit bewundert, abgeguckt, würde ich nicht sagen, aber er hat sowas übernommen und hat trotzdem gesagt, dieser Kommunismus, wenn das mal kommt, das will ich nicht erleben, dann werden sie meine Gedichte verbrennen. Und trotzdem übt er auf mich eine unglaubliche Anziehungskraft aus. Das war jetzt Heine.
Das Gedicht Die Weber bezieht sich ja auf den Weberaufstand in Schlesien, einen bewaffneten, auch einen blutigen Aufstand. Karl Marx selber hat zwar für die Revolution geschrieben, aber er selbst hat an solchen Aufständen dann nie teilgenommen. Er war eher ein Revolutionär der Theorie, kann man das sagen?
Ja, Revolutionär am Schreibtisch nenne ich ihn auch. Er hat nie auf Barrikaden gestanden. Ich habe auch irgendwo mal gesagt, er ist ein Revolutionär, der sich die Finger nicht schmutzig macht. Das war nicht sein Ding. Selbst Engels hat ja mal beim Badenaufstand noch mitgekämpft. Das hätte ihn auch sein Leben kosten können. Marx kam auch dann immer witzigerweise zu spät. Als er dann nach Paris kam, war die Revolution schon passiert. Und bevor sie niedergeschlagen wurde, ist also bevor wieder Blut floss und Barrikaden standen, war er wieder weg. Und das Gleiche in Deutschland auch. Richtig in Revolutionswirren ist er nie hineingeraten oder hat sie auch gemieden. Bei der Kommune, ganz interessant, das war ja keine Revolution in dem Sinne, sondern die Konservativen, die legale Regierung Thiers wurde aus Paris verjagt und die Kommunarden haben dann die Schaltstellen der Macht einfach übernommen. Diese Ämter waren sozusagen leer und haben Marx auch eingeladen, komm vorbei und so weiter. Und er hat das nicht gemacht. Und als wieder bezeichnenderweise, als dann seine berühmte Schrift über die Kommune erschien, war die Kommune schon wieder Geschichte.
Wobei er ja auch gegen die bewaffnete Revolution angeschrieben hat. 1848, als damals eine Gruppe von anderen Kommunisten, Georg Herwegh, glaube ich, vorneweg, die Revolution nach Deutschland tragen wollte, da schrieb er, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Revolution braucht Reife, braucht Zeit.
Das ist für mich eine der wichtigsten Botschaften des Karl Marx, auch an heutige Linke oder revolutionär gestimmte Menschen gerichtet. Marx war ein Philosoph des Kairos, des richtigen Zeitpunkts. Und er warnt immer wieder davor, dass dieser Zeitpunkt nicht gekommen sei. Und wenn er nicht gekommen sei, müsste man abwarten. Wenn es um den Kapitalismus geht, das ist ja heute auch fast ein Dauerthema vom Vatikan bis Hollywood, Kapitalismuskritik, hat Marx auch gesagt, dieses System muss erst zur vollen Reife kommen. Es muss sozusagen wie eine Agave unter seiner eigenen Blüte zusammenbrechen und dann können wir es übernehmen. Es zu zerschlagen ist sinnlos, vor allen Dingen, wenn die Gegenseite mehr Feuerkraft hat. Da war er sehr pragmatisch.
Marx hatte ja ein sehr gutes Gespür, könnte man meinen, für den richtigen Zeitpunkt. Er schrieb das Kommunistische Manifest am 3. März 1848, da wurde es zumindest veröffentlicht, und wenig später brach die Revolution los. Also eigentlich ein glücklicher Zufall, der ihm aber gar nicht so viel gebracht hat.
Ja, wir Deutschen kennen ja den 18. März. Vorher hat es in Frankreich schon die Revolution gegeben, nachdem der König schon gesagt hatte, naja, die Pariser machen im Winter keine Revolution, die brauchen dafür schönes Wetter. Das hat er sich aber getäuscht. Und in Frankreich war die Revolution schon passiert, der König verjagt. Marx kommt dann nach Deutschland später. Der ist erst nach Paris gegangen, also hat die Revolution in Paris sozusagen verpasst, dann in Deutschland. Und das Kommunistische Manifest ist ja eine Revolutionsschrift, wenn man so will, aber auch viel mehr. Darin wird der Kapitalismus besungen in einer Weise, die man heute noch mit Augenreiben liest. Er begreift ganz viele Dinge, die erst in unserer Zeit wichtig sind, spricht aber auch den Kapitalisten, die Bourgeoisie heißt sie da, direkt an und ficht für Frauengleichberechtigung. Es ist wirklich eine interessante Schrift, die auch zum Beispiel die Umweltfrage aufwirft, den Planeten Erde, die Quellen des Reichtums, Springquellen des Reichtums, sagt Marx. Interessanterweise ist diese unglaublich schön komponierte Schrift, zumindest in 3 von 5 Teilen, überhaupt nicht gelesen worden zu seiner Zeit oder kaum. Die Revolutionäre haben sich auf jeden Fall nicht von Hand zu Hand gereicht, wie man sich das vorstellen würde. Und was man sich bei dieser wirklich unglaublich weit verbreiteten Schrift gar nicht vorstellen kann, dass die ganz lange in der Versenkung war. Die kam erst dann in den 1870er Jahren wieder auf.
Und diese Parole, Proletarier aller Länder, die war tatsächlich auch an alle Länder gerichtet. Das Kommunistische Manifest erschien damals schon in 5 oder 6 Sprachen.
Hintereinander, ja. Erstmal auf Deutsch, was natürlich für die englischen Leser nicht so ganz erfreulich war. In Deutschland wurde sie gleich konfisziert. Marx und Engels haben dann noch schnell eine, sagen wir mal, abgespeckte Version, so einen Forderungskatalog der Kommunistischen Partei. Auch den haben sie verschwinden lassen, weil Engels sagte, wenn man uns damit erwischt, werden wir hier hochgenommen. Wenn man den durchliest, diesen Forderungskatalog und auch die 10 Forderungen im Kommunistischen Manifest, dann denkt man, wir leben jetzt schon im Kommunismus. Denn die meisten Dinge, bezahlte Parlamentarier, öffentliche Bildung und so weiter, ein Berufsheer, vieles ist heute einfach verwirklicht worden. Und es gibt eigentlich nur diese Enteignungspassagen, also die Privateigentum, Grund und Boden müsste man enteignen, die ja in der Sowjetunion verwirklicht worden sind und in ihren Anhängerstaaten. Aber bei uns, wenn man, glaube ich, die 10 Forderungen durchliest, sind 8 erfüllt. Und insofern ist es nicht visionär, sondern auch vorausschauend über die Grenzen, über die Tellerrand der damaligen Zeit hinweg.
Um ein Beispiel zu zitieren, es heißt in dem Kommunistischen Manifest, aber immer wuchsen die Märkte, immer stieg der Bedarf. An die Stelle der Manufaktur trat die moderne große Industrie, an die Stelle des industriellen Mittelstandes traten die industriellen Millionäre. Da könnte man tatsächlich glauben, das wäre jetzt in den vergangenen Jahren geschrieben worden.
Ja, genau. Er hat auch vorausgesehen, dass es einen Weltmarkt gibt, auch eine Weltkultur. Also das ist erst etwas, was ich in meinem Leben so kennengelernt habe. Wenn man heute in Dubai oder in Rio oder in Tokio landet mit dem Flugzeug, hat man das Gefühl, es ist immer das Gleiche, die gleichen Ketten und so weiter. Und der Kapitalismus, wie Marx ihn in seinen jungen Jahren erlebt hat, hat ja etwas geschaffen, nämlich eine reproduzierbare, in Massen herstellbare Ware, die dann natürlich auch Absatzmärkte suchte. Marx hat aber auch den Menschen als Bestimmung der Ware schon vorhergesagt. Was ich sehr interessant finde, er hat also auch gesagt, auch der Mensch, der Arbeiter und am Ende auch der menschliche Körper wird zur Ware. Und da sind wir heute absolut aktuell, wenn man an Genpatente und sowas denkt, Ersatzteilmedizin. Selbst der Mensch in seiner Körperlichkeit ist schon zur Ware geworden. Und was darüber hinaus jetzt gerade passiert, sogar unsere sozialen Beziehungen werden kolonialisiert, werden kommerzialisiert. Also ich denke da an soziale Netzwerke und so weiter. Das lesen Sie alles bei Marx, natürlich nicht soziale Netzwerke, aber man liest eigentlich das bei Marx schon immer mit. Das war aber damals nicht so. Die Telegrafie war gerade aufgekommen, das sogenannte Internet des 19. Jahrhunderts. Und er hat dann halt immer weiter gedacht. Er hat gedacht, wenn die Fabriken jetzt solchen Ausstoß haben und immer produktiver werden, ja, wohin mit dem Zeug? Wenn man sich den Fluch des Kapitalismus, wie Marx ihn beschreibt, also dieses Krebsartige, dieses Ich muss wachsen. Und er beschreibt das auch nicht als eine Sünde, sondern er sagt, das ist ein System immanent. Wenn man sich das betrachtet, diesen Wachstumszwang, über den reden wir ja heute auch viel, dann hat er das sehr, sehr früh erkannt, dass es immanent ist.
Über Marx und die Planwirtschaft müssen wir gleich aber auch noch sprechen, wie Marx in der DDR und anderen Staaten gesehen wurde. Zunächst wollen wir Musik hören und auch die stammt von Karl Marx. Die kleine Fantasie für Cembalo, gespielt von Franz-Peter Goebbels. Musik von Karl Marx war das hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur, allerdings nicht von dem Philosophen, sondern von dem gleichnamigen Musikpädagogen, der 1897 in München geboren wurde und 1985 in Stuttgart starb. Die kleine Fantasie für Cembalo, gespielt von Franz-Peter Goebbels. Wir reden aber in dieser Sendung über den Autor des Kommunistischen Manifests und des Kapitals, jenen Karl Marx, denn zu Gast ist heute der Marx-Biograf Jürgen Neffe. Wobei, Herr Neffe, man vielleicht auch sagen muss, nicht überall, wo Karl Marx draufsteht, ist dann tatsächlich das drin, was Karl Marx gemeint hat, oder? Sein Name wurde schon für vieles auch missbraucht.
Ja, das ist ja das Irritierende daran und ich habe auch den Zeitpunkt jetzt so gewählt, dass man sagen kann, diese Zeit ist weitgehend vorbei. Es gibt natürlich noch die Altmarxisten, aber das 20. Jahrhundert war ja geprägt von einem Marx-Bild, was nicht dem wirklichen Marx-Bild entspricht. Ja, das hat damit zu tun, dass die neuen Herrscher im Osten natürlich eine Identifikationsfigur brauchten. Sie hatten denn ja auch zwei, Marx-Lenin. Es hieß ja auch nicht Marxismus allein, sondern Marxismus-Leninismus. Und man hat sich den Marx schon ziemlich zurecht gebogen. Also nicht nur in seinen Schriften, sondern auch biografisch. Es ist wirklich interessant, wenn man die DDR-Ausgabe, die 46 dicken Bücher, dann durchgeht. Die haben ja alle eine Einführung, wie die versuchen, den Marx in eine ganz bestimmte Richtung zu drängen oder zu deuten. Gleich dahinter stehen ja die Originaltexte von Marx. Und zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, wie die Kadetten dieser Kaderschulen dann damit umgegangen sind, dass der Marx ja von Anfang an für Pressefreiheit kämpft. Sein erstes großes Thema, Pressefreiheit, die hat nun mal in der DDR meines Wissens nach nicht allzu sehr geherrscht. Und so zieht sich das durchs Werk. Es gibt ein Buch, das hat er mit Engels geschrieben, 1846, 47. Das heißt Die deutsche Ideologie. Sie haben es nie veröffentlicht, kein Verlag gefunden. Und es blieb bis 1932 unentdeckt und wurde dann in Moskau neu herausgegeben. Und bis eigentlich vor ganz kurzem kennen wir nur diese Ausgabe. Inzwischen hat die MEGA, die Marx-Engels-Gesamtausgabe mit Schwerpunktsitz in Berlin, diesen Band Deutsche Ideologie in ihre Ausgaben aufgenommen. Und sie sagen, das Buch hat es so nie gegeben. Also die MEGA-Herausgeber sagen, das ist ein Artefakt stalinistischer Theoriebildung. Man stelle sich das vor. Ich meine, das ist schon eine ziemlich harte Kritik. Natürlich ist vieles wie das Sein bestimmtes Bewusstsein, solche Sätze, die wir kennen, hat Marx so geschrieben und so gesagt. Aber was sie daraus machen, ich gebe Ihnen mal ein schönes Beispiel. Bei Marx heißt es, und das kann jeder nachlesen, die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Freiheit aller. In der DDR hieß es, die Freiheit aller ist die Voraussetzung für die Freiheit des Einzelnen. Und daraus kann man sich natürlich die Schlüsse ziehen. Also erst wenn wir sozusagen alle frei sind, dürft ihr euch auch frei bewegen, wartet mal. Und Marx war aber ein Philosoph der Freiheit. Er hat gesagt, wenn der Einzelne nicht frei ist, kann es für die Gesamtheit keine Freiheit geben.
Das heißt, all die Systeme, die sich auf Marx berufen haben, Stalin und Lenin sind genannt, aber eben auch die Roten Khmer in Kambodscha, in Nordkorea, in China, die Millionen Toten des 20. Jahrhunderts, dafür kann Marx nichts?
Ich würde ihn da vollkommen ausnehmen aus jeder Schuld. Ich meine, ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch unschuldig auf die Welt kommt und wenn er stirbt. Der Marx hat sich keiner Straftat zu Schulden kommen lassen. Er hat zweimal eine Nacht jeweils im Gefängnis gesessen, aber weil er für die Freiheit des Wortes eingestanden ist. Was man aus ihm gemacht hat, kann man ihm nicht anlasten. Dann müsste man auch Jesus für die Kreuzzüge verantwortlich machen. Ich glaube, das geht zu weit. Oder Einstein für die Atombombe. Natürlich hat Einstein als Erster eine Formel gefunden, die dann im Prinzip E gleich M mal C Quadrat die Grundgleichung der atomaren Explosion wurde, aber der hat sogar gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Und Karl Marx hat das, was in Russland passiert ist, da fing es ja an, hätte er auch für falsch gehalten, da war der Kapitalismus ja noch gar nicht vorhanden. Das Erstaunliche an dieser Geschichte, ich habe dann auch nochmal natürlich Sowjetgeschichte gelesen, das Erstaunliche ist, dass die mit unglaublichem Druck die Sowjets es geschafft haben, die Modernisierung und Industrialisierung, die in England 200 Jahre gedauert hat, in nicht mal zwei Jahrzehnten durchzupeitschen. Aber die haben den Bauern was versprochen und am Ende haben die Bauern, wurden alle enteignet. Ohne die Bauern wäre die Revolution nicht möglich gewesen. Und man brauchte halt ganz schnell ganz viele Arbeiter für die Fabriken, auch für die Waffenfabriken. Erstaunlich ist nur, dass es so gut funktioniert hat, dass in den 20er Jahren tatsächlich der Erste Weltkrieg lag noch wie eine Agonie über Europa, dass in den 20er Jahren wirklich viele Menschen, auch Intellektuelle, das für das Zukunftsmodell hielten.
Sie haben bereits gesagt, die Gesamtausgabe heißt Mega Marx Engels Gesamtausgabe. Welche Rolle spielte denn Friedrich Engels, sein langjähriger Freund? Sie bezeichnen die beiden als Kreativteam, das heißt, sie haben zusammengearbeitet?
In der ersten Hälfte seines Lebens nenne ich es Kreativteam. Man darf nicht vergessen, der Marx hat von Engels die entscheidende Anregung seines Lebens gekriegt. Der Engels als Kaufmann verstand sich nicht nur viel besser in der Praxis, er hatte auch Theorie studiert und einen fulminanten Aufsatz in den gleichen deutsch-französischen Jahrbüchern veröffentlicht, in denen Marx zwei Aufsätze hatte und Marx war Redakteur und las diese 26 Seiten. Das war für ihn der Augenöffner. Also wie man heute sagt, it's the economy, stupid. Und seitdem hat er sich mit Ökonomie beschäftigt und die Grundlage für sein Werk gelegt. Eine Weile haben dann Marx und Engels zusammengearbeitet. Von Engels stammt ja auch die Vorlage zum Kommunistischen Manifest. Sie haben dann im Exil noch ein weiterhin unveröffentlichtes Buch geschrieben, Die großen Männer des Exils, in dem sie sich wieder über alle möglichen Gegner auslassen. Aber dann kommt was Interessantes. An seinen philosophisch-ökonomischen Studien, die dann zum Kapital führen, lässt der Marx und Engels immer weniger teilhaben. Und worüber ich wirklich gestaunt habe, das war mir nicht klar, er hat den Engels dann gar nicht drauf gucken lassen. Engels hat das als Fahnen zuerst gesehen, als Druckfahnen. Und dann hat er zu schön geschrieben, lieber Karl, positiv unverständlich.
Wobei das Kapital ohne Engels sicher nicht entstanden wäre, denn Marx war von Engels doch finanziell abhängig. Engels hat ihn während seiner gesamten Studierzeit, Vorbereitungszeit für das Kapital finanziell unterstützt.
Ich nenne das ja auch mit Mäzenatentum. Engels ist eben dann doch kompromissbereiter gewesen, was sein Leben betrifft, hat nach einem schlimmen Zerwürfnis mit seiner Familie das Angebot seines Vaters, der nur froh war, dass der Junge die Revolution überlebt hat, angenommen, ist nach England gegangen, um dort in der elterlichen Fabrik als Kaufmann, dann als Manager und Geschäftsführer zu arbeiten. Er hat also gut verdient. Er hat auch gut verdient, weil er in Investitionen gemacht hat, also mit Aktien und so weiter. Und Marx hat ihn immer um Geld angegangen. Die waren bettelarm. Und das Interessante ist, selbst wenn die Marxens Geld hatten, haben sie es verschleudert. Also auch große Erbschaften in einem Jahr durchgebracht. Und Engels stand immer bereit. Aber was ich interessant fand, er hat ja sehr, sehr viel überwiesen. Das hat eigentlich für ein gutes Leben ausgereicht, aber er hat nie genug gegeben. Also er hat irgendwie den Marx ein bisschen auch von sich abhängig gemacht.
Das heißt aber, dass Marx, der so viel über Geld und das Kapital geschrieben hat, auch über Haben und Sein, mit Haben und Sein, Haben und Soll eigentlich nicht umgehen konnte?
Ich führe das auf die Kindheit zurück. Der war so ein Hochbegabter, das wurde sehr früh erkannt und war das Prinzenkind. Man hat ihm gar nicht gesagt, dass man aus einer Kasse nicht nur rausnehmen kann, sondern da muss auch was reinfließen. Und der hat gar kein Verhältnis dazu gehabt. Solange was da war, hat er auch sehr großzügig verschenkt. Kindern, Bettlern, anderen Flüchtlingen. Er hat für andere Flüchtlinge Geld gesammelt und hatte selbst keins und so weiter. Also er hatte eine sehr positive Seite da, die ich auch einmal so darstelle. Er war nicht die schwäbische Hausfrau. Wenn was da war, wurde auch dann eine Party gefeiert und Kaviar gegessen und man hat sich's gut gehen lassen und plötzlich guckte man morgens ins Portemonnaie, wieder wäre alles weg und der Pfandleiher war die nächste Anlaufstation.
Über Geld und Kapital wollen wir im letzten Block noch ein bisschen sprechen. Zunächst aber wollen wir es hören. Hier ist Das Kapital von Inge Brück, gesungen von Katja Epstein. Katja Epstein mit Das Kapital von Inge Brück. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur, heute mit dem Karl-Marx-Biografen Jürgen Neffe. Und wenn von dem Kapital die Rede ist, dann denken wir natürlich auch gleich an die große Schrift von Karl Marx, Das Kapital. Herr Neffe, in dem Lied singt Katja Epstein, ein Phänomen und eine Macht, die über Menschenherzen wacht, die am Ende also von allem Besitz ergreift. Würde Karl Marx dem zustimmen?
Absolut. Das ist ja die Kernaussage seiner ganzen ökonomischen Schriften. Das fängt schon bei den Frühschriften an, dass er sagt, uns ist die Kontrolle entglitten und spricht dann im Kommunistischen Manifest vom Hexenmeister, dem wir gleichen. Der Geist geht nicht mehr in die Flasche. In dem Fall ist der Geist der Kapitalismus. Und im Kapital arbeitet er das sehr genau heraus in mehreren Stufen, wie die fremden Mächte, so nennt er das, ein automatisches Subjekt, also gar nicht mehr ein Mensch, er klagt ja auch nicht Menschen an, sondern irgendein System. Ich nenne das auch eine Formel, die sich selbst erfüllt, wie so ein Algorithmus, der sich zur Auflösung drängt. Diese fremden Mächte haben die Macht übernommen. Und dann geht es so weit, dass wir sie anbeten. Und er schreibt ja vom Fetisch. Ne? Das ist ein ganz bekannter Begriff, der Warenfetisch und am Ende der Kapitalfetisch. Wir arbeiten für diesen Götzen und haben keine Chance, dem zu entweichen. Und Marx sagt eben, doch durch Durchschauen dieses Systems, wie ich es hier euch vorlege oder beginne, haben wir vielleicht eine Chance, die Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Ganz zentraler Gedanke.
Er geht sogar noch weiter, als es nur als einen Götzen zu bezeichnen. Er zitiert eine Variation des Psalm 42, der ja heißt, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und bei ihm schreit seine Seele nach Geld, dem einzigen Reichtum. Also eine Gleichsetzung zwischen Geld und Gott.
Ja, das ist ja auch interessant, ist auch nicht auf Marx Mist gewachsen. Das finden Sie auch schon bei Shakespeare, bei Goethe. Das Geld an sich ist ja etwas Statisches. Man macht sich das nicht klar. Marx beschreibt Kapitalismus als eine Form von Bewegung. Das ist auch seine ganz große Entdeckung, dass er sagt, Geld, hackendes Geld. Also hacken im Sinne von, wie Vögel ihre Brut aushacken. Nur wenn es sich in Bewegung setzt, dann wird es Kapital. Jemand, der wie Onkel Dagobert einfach Geld anhäuft, den beschreibt er auch. Der sagt, der ist natürlich irgendwie verloren. Der kann Geld ausgeben und es anhäufen. Aber eigentlich die Kapitalisten, wie wir sie heute ja auch erleben, Investoren, sind Leute, die ihr Geld einsetzen, damit es mehr wird. Ja, und wo kommt das Mehr her? Das ist ja der Kern der Marxischen Analyse. Wo kommt dieses Mehr her? Bei ihm aus dem Mehrwert der Arbeit. Ganz einfach gesagt, der Arbeitgeber kauft ihre Arbeitskraft. Nach 6 Stunden haben sie eigentlich schon genug geleistet, um das zu kompensieren. Die weiteren 2 Stunden arbeiten sie für den Arbeitgeber. Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Dieses Geld, was sich selbst vermehren will und immer gefräßiger wird, er dringt in alle Bereiche vor, geografisch. Und auch interessant, Marx schreibt ja, das ist auch seine Entdeckung von der Ökonomie der Zeit. Und was wir jetzt gerade erleben, ist, wir kaufen immer mehr Zukunft. Ganz viele Werte, von denen wir sagen, es sind Werte, nehmen Sie mal den Börsenwert von Google oder Apple. Das sind ja keine Werte, die heute realisiert würden. Würden alle ihre Aktien auf einmal verkaufen, würde der Wert natürlich zusammenstürzen. Das sind Werte, die sich auf eine ferne Zukunft beziehen. Auch das sieht Marx schon kommen.
Und auch da spielt wieder der historische Zufall vielleicht eine Rolle. In dem Jahr 1848, wo er das Kommunistische Manifest schreibt, eröffnet in Chicago tatsächlich die erste Börse, wo solche Wertpapiere gehandelt werden.
Ja, war eine Terminbörse und da war schon so viel ausgebildet, das hat mich auch erstaunt. Also Wetten auf die Zukunft, was wir so nennen heute, gab es damals auch schon. Marx beschreibt auch mal die Sinnhaftigkeit einer solchen Geschichte. Wenn Sie jetzt ein Bauer sind, der von seinen Ernten lebt, ist es vielleicht nicht schlecht, sich die Ernten zu versichern. Und wenn mal die Ernteausfall ist, dann haben Sie auch Ihr Einkommen. Und so fängt das dann an, immer vertrackter zu werden, bis dann die Termingeschäfte, dann machen sie Wetten auf Wetten und so weiter. Das sieht der Marx schon in den Anfängen. Er sagt dann auch, das Geld verdreifacht sich auf eine ganz merkwürdige Weise, ohne dass was getan wurde. Und vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass Marx Kapitalisten nicht beschimpft. Er sagt das auch gleich am Anfang des Buches, es geht mir nicht um die handelnden Personen, sondern um das System. Und was ich auch immer wieder interessant finde, er ist ja auch kein Feind der Reichen. Marx hat den Reichtum gefeiert. Das große Buch Das Kapital fängt mit dem Satz an, der Reichtum der Gesellschaften. Er hat nicht Reichtum kritisiert, sondern Armut und wie die beiden auseinanderdriften. Das ist in dem Begriff, den kennt auch jeder Zuhörer, Ausbeutung kommt das vor. Dass er sagt, die Arbeitskraft des Arbeiters, heute würde man vielleicht den Dienstleister, den Paketboten noch so weiter dazufügen, wird insofern ausgebeutet, dass am Ende immer dieses Surplusgeld übrig bleibt.
Also auch das klingt alles sehr aktuell. Sie würden deswegen auch dringend empfehlen, wie Emmanuel Macron, das Kapital oder Werke von Marx jetzt noch einmal zu lesen?
Ich würde vielleicht meinen Zuhörern hier raten, mittendrin anzufangen. Vielleicht auf der berühmten Seite 85, wo der den Tisch schweben lässt. Es ist ja auch sehr mystisch an manchen Stellen. Aber später, wenn es um die Entstehung des Kapitalismus geht, ist es ein so spannendes Buch, dass man fast wie ein Page-Turner lesen kann. Also sollte man keine Angst davor haben. Und dann vielleicht als Herausforderung die philosophische Herleitung. Ein Begriff, den ich auch sehr faszinierend fand, den Doppelcharakter. Dass nicht nur die Waren einen Doppelcharakter haben, weil sie eben den Tausch und den Gebrauchswert haben, die sich nicht aufeinander beziehen lassen, sondern auch die Arbeit, die da drin steckt. Also der Arbeiter ist gleichzeitig immer zweierlei. Er stellt einen Gebrauchswert her, stellt sich vielleicht auch vor, wie jemand dann an dem Tisch sitzt oder die Zahnbürste benutzt. Aber gleichzeitig stellt er etwas her für einen Markt, was gar keinen Bezug dazu hat. Also schon während der seine Hand oder seinen Kopf bedient, findet etwas Doppeltes statt. Und Marx selbst sagt in einem Brief an Engels, das, Man staunt, nicht? Das ist vielleicht meine größte Entdeckung, der Doppelcharakter der Arbeit.
Wenn Sie sich vielleicht doch noch nicht an die Werke von Karl Marx selbst wagen wollen, dann versuchen Sie es vielleicht zunächst einmal mit der Biografie von Jürgen Neffe. Marx, der Unvollendete heißt sie, erschien im C. Bertelsmann Verlag und kostet 28 Euro und hat mit 600 Seiten deutlich weniger Seiten als das Kapital. Herr Neffe, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und eine Frage hätte ich noch, denn in Ihrem Buch taucht an einer Stelle auf, dass Sie von vier großen Männern der Zeitgeschichte reden. Das sind Darwin, Einstein, Marx und Freud. Jetzt haben Sie über Darwin, Einstein und Marx schon eine Biografie geschrieben. Kommt nun logischerweise die Sigmund Freud-Biografie?
Im Augenblick glaube ich nicht. The Big Four ist natürlich ein hohes Ziel. Das hat noch keiner geschafft und noch keiner gemacht. Vielleicht, wenn Sie mich in ein, zwei Jahren wieder fragen, ich bin jetzt erstmal so abgefüttert durch Kontroversen und Freud ist genauso kontrovers wie Marx, dass ich mir es im Augenblick nicht vorstellen kann. Da sind auch ganze Bibliotheken gefüllt worden über Freud. Aber wer weiß, man soll nie, nie sagen.
Zunächst aber wollen Sie sich anderen Dingen widmen, zum Beispiel dem Chorgesang. Und dafür haben Sie sich unsere abschließende Musik gewünscht von Gabriel Fauré, die Pavane. Warum gerade dieses Stück?
Ja, wir hatten letztens ein großes Konzert. Ich bin im größten Berliner Laienchor, Studiosi Cantandi. Und wir hatten unser erstes Konzert in der Berliner Philharmonie. Und da gab es einen endlosen Applaus. Und da habe ich mir gewünscht, dass wir eine kleine Zugabe singen könnten. Und es wäre mein Wunsch an unseren Chor, dass wir diese Pavane von, glaube ich, 5 Minuten einfach mal einstudieren. Und wenn mal nochmal so eine Situation kommt, wir hatten das auch schon im Berliner Dom, dass wir dann nochmal aufstehen können. Das Orchester kennt das Stück auch und wir singen diese Pavane zusammen.
Nun kommt sie als kleine Zugabe zu dieser Sendung. Herzlichen Dank, Jürgen Neffe. Und das war Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.